Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Bäcker, willkommen beim The Pod Magazin. Mein Name ist Sebastian Stange und dieses Mal werde ich relativ ausführlich über Mods für die großen AAA-Dauerbrenner-Titel sprechen. Zunächst beleuchte ich nämlich, ob Bethesdas neuer Creation Club nun wirklich als Bezahlmods im Schafspelz anzusehen ist. Und dann zeige ich auf, wie Take-Two aktuell gegen Mods für GTA 5 und andere Rockstar-Titel vorgeht und spekuliere über die Gründe dafür. Dann gibt es Neuigkeiten zum Thema Twitch und Rundfunklizenz. Gronkh hat es nämlich auch erwischt und anders als Pete Smeat will er seine Streaming-Aktivitäten nicht kampflos aufgeben. Und das Schicksal von IO Interactive sowie der Hitman-Lizenz steht nun endlich fest. Außerdem habe ich bei Topware Interactive nachgefragt, was das mit den neuen Microtransactions im sehr betagten Two Worlds 2 soll. Zum Schluss probiere ich außerdem was Neues aus und gucke mir die Verkaufszahlen aus einem fremden, exotischen Markt an und schließe die Veranstaltung wie gewohnt mit einem Blick auf die Releases der kommenden Wochen. Bethesda stellt Creation Club Portal für Skyrim und Fallout 4 vor. Im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz am 11. Juni stellte der Publisher Bethesda ein neues, kuratiertes Portal für Fallout 4 und Skyrim-Inhalte vor. Das Creation Club getaufte Projekt startet im Sommer dieses Jahres für PC, PS4 und Xbox One. Im Creation Club, so Bethesdas Vision, finden User zahlreiche neue Extras für ihre Spiele, die von Bethesda selbst und von ausgewählten Community-Entwicklern stammen und problemlos mit Savegames, Achievements und Add-ons des Hauptspiels kompatibel sind. Das Angebot umfasst neue Waffen, Kleidung, Umgebungen, Charaktere, Kreaturen und Gameplay-Variationen für, wie gesagt, Skyrim und Fallout 4. Und interessierte User müssen dafür bezahlen, und zwar mit Bethesda Credits, einer Premium-Währung, die man für Echtgeld kaufen kann. Diese Ankündigung Bethesdas sorgte im Nachgang der Pressekonferenz für einige Verwirrungen. Schließlich erinnert der Plan allzu sehr an den im April 2015 grandios gescheiterten Versuch von Valve und Bethesda, bezahlte Skyrim-Mods über Steam anzubieten, wobei ein Viertel der Umsätze an die Mod-Entwickler ausgeschüttet werden sollte. Das Projekt wurde nach massiven User-Protesten nach nicht einmal einer Woche wieder eingestellt und Rückerstattungen an die bisherigen Kunden getätigt. Kein Wunder also, dass Webseiten wie PCGamer.com kurz nach Bethesdas Vorstellung des Creation Club titeln, dass das Portal, Zitat, wie ein neues Bezahlmod-System aussieht, Zitat Ende. Auch Forbes.com, Eurogamer.net oder der als Francis bekannte YouTuber Boogie2968 wählten zunächst ähnliche Schlagzeilen. Und wie sich rasch herausstellte, lagen sie falsch. Was Bethesda hier plant, wurde im FAQ-Bereich der kürzlich live gegangenen Creation Club-Website sehr deutlich. Es geht hier um DLCs. DLCs von Bethesda und von externen Entwicklern. Praktisch DLC-Outsourcing. Auf die Frage, sind das Bezahlmods, lautet die offizielle Antwort, Zitat, nein, Mods sind und bleiben ein kostenloses, offenes System, über das jeder alles erschaffen und teilen kann, was er oder sie möchte. Außerdem werden wir bestehende Mods in überarbeiteter Version nicht in den Creation Club aufnehmen. Sämtliche Beiträge müssen neu sein. Die meisten Inhalte des Creation Clubs werden intern erstellt, wobei bei manchen externe Partner mitarbeiten, die zuvor bei unseren Spielen mitgewirkt haben, andere werden wiederum von externen Content-Schöpfern erstellt. Alle Inhalte werden genehmigt, verwaltet und einem internen Entwicklungsprozess unterzogen, inklusive Lokalisierung, Überarbeitung und Tests. Dadurch wird sichergestellt, dass sämtliche Inhalte untereinander kompatibel sind. Zitat Ende. Der Genehmigungsprozess für externe Entwickler gleicht tatsächlich dem Pitch für ein Entwicklungsprojekt bei einem Publisher. Und Bethesda bezahlt sie auch, und zwar nicht erst, wenn die Inhalte verkauft werden, sondern für Entwicklungsmilestones, also Zwischenziele, genau wie es für Spieleentwicklung üblich ist. Weil das ganze System von Bethesda kontrolliert, überwacht und kuratiert wird und weil die Kompatibilität mit Spielen, Savegames und Add-ons garantiert ist, kann man hier in der Tat von DLC sprechen und nicht von Mods. Was da verkauft wird, entspricht aber weitestgehend dem, was Mods bislang geboten haben. Und genau diese Mods sind es laut PC-Gamer-Redakteur Christopher Livingston im Rahmen einer Kolumne, wovon Bethesda in den letzten Jahren profitierte. Wegen der Mods sind Skyrim und Fallout 4 immer noch in den Topseller-Listen ganz oben vertreten. Auch wenn Bethesdas Creation Club seine aktiven Teilnehmer fair bezahlt und das Angebot streng kuratiert, laut Livingston wäre es nur fair, diese Inhalte dann auch kostenlos für alle Spieler zu veröffentlichen. Es wäre der Königsweg und auch nur fair den Moddern gegenüber, die mit ihrer Arbeit ja bislang einen unbezahlten Liebesdienst für die Bethesda-Spiele geleistet haben. Einer dieser Modder, Nick Pierce, äußerte sich dazu auch in einem interessanten Blogpost auf gamasutra.com. Der Modding-Profi steckt hinter der bekannten Skyrim-Mod The Forgotten City und zählt in seinem Post 4 gute Gründe für Bethesdas Plan auf. Danach widmet er sich insgesamt 14 beliebten Gegenargumenten und zerlegt jedes einzelne. Aussagen wie, das ist es nicht wert, dafür zu zahlen, ein Spendensystem wäre besser oder Bethesda ist einfach nur gierig, widerlegt oder entschärft er mit teilweise wirklich guten Argumenten. So zeigt er auf, wie wenig Feedback er von der Userbase seiner Mod erhielt. Von den 1,1 Millionen Leuten, die The Forgotten City heruntergeladen haben, haben es weniger als 5% bewertet oder empfohlen, weniger als 0,5% einen Kommentar hinterlassen und weniger als 0,01% eine Spende. Also weniger als 110 Mann. Bethesdas Third-Party-DLC-Portal, so könnte man den Creation Club wohl am besten bezeichnen, scheint also einigermaßen durchdacht und seinen Teilnehmern gegenüber fair zu sein. Und doch bleibt da ein gewisser Nachgeschmack. Ein Publisher sieht eindeutig eine Chance auf Profite angesichts der Beliebtheit von User-Mods und er schafft ein System, in dem man nicht mit Euro oder Dollar, sondern mit einer blöden Premium-Währung einkauft. Das wirkt gierig. Wie also ordnen wir von The Pod den ganzen Sachverhalt ein? Ich habe André mal nach einer Meinung gefragt und er hat prompt geantwortet.
Vorneweg, an Mods Geld verdienen zu wollen, das ist legitim. Warum wir das denken, haben wir in Runde 26 bereits ausführlich diskutiert. Ob ich Bethesdas Vergleich mit Outsourcing folgen mag? Ha, ich weiß ja nicht, denn Outsourcing, das konnte Bethesda die ganze Zeit schon machen. Es wird also einen deutlichen Unterschied dazu geben, vermutlich, wie günstig sie diese Inhalte einkaufen. Von daher, ich würde sagen, reden wir doch erstmal weiter über Bezahlmods, insbesondere solange wir noch nicht gesehen haben, wie gut Bethesdas versprochener Mehrwert der Qualitätskontrolle wirklich ausfällt. Interessanter, die Konsequenzen dieses Vorgehens, die sind noch unabwägbar, denn es sind lange nicht alle Details des Deals bekannt, insbesondere eben, wie fair werden die Modder bezahlt. Da ich aber davon ausgehe, dass Sebastian mich um einen Kommentar gebeten hat, um wild und verantwortungslos zu spekulieren, sage ich mal Folgendes. Wenn der Deal, den Bethesda anbietet, fair ist, dann sehen wir wahrscheinlich mehr und professionellere Mods. Das dürfte erstmal gut sein für alle. Außerdem dürften insbesondere Grafikmods wie zum Beispiel die populären Rüstungssets in den Shop abwandern und dort Prognose einzeln zu Kleinstpreisen verkauft werden. Auch das ist gut, allerdings in diesem Falle nur für die Modder und für Bethesda. Außerdem kann man ein wenig darüber spekulieren, wie sich dieses Programm vielleicht weiterentwickelt. Sollte der Bethesda-Support überschwemmt werden von Anfragen kleiner, schrottiger Mods, mit kleinem Seitenblick auf Steam Greenlight und ähnliches ist das nicht völlig ausgeschlossen, dann könnte es natürlich sein, dass irgendwann vielleicht eine kleine Einstiegshürde eingeführt wird, dann muss man vielleicht erstmal $100 bezahlen, um einen Mod einreichen zu können. Vielleicht führt Bethesda irgendwann auch einfach ein Programm ein, bei dem Modder für die Teilnahme zertifiziert werden müssen und dann kann man nur Mods einstellen, wenn man in diesem Programm Mitglied ist. Aber wie gesagt, all das ist nur in die Kristallkugel geschaut. Was allerdings jetzt schon feststeht, ist anscheinend, in den Creation Club kommen in erster Linie Grafikmods oder sowas wie neue Spielmodi. Nicht aufgelistet sind allerdings Modifikationen, die zum Beispiel das User Interface verbessern oder Bugfixes bringen. Das ist logisch, denn die Mods sollen ja auch auf Konsolen funktionieren. Allerdings muss man hier festhalten, ausgerechnet diejenigen Modder, die zuverlässig Bethesdas Schlamperei bei der PC-Umsetzung ausbügeln, profitieren vom Creation Club voraussichtlich nicht.
Und mit dem Thema Mods geht es auch direkt weiter. GTA Modding Tool Open 4 aus dem Verkehr gezogen. Am 15. Juni verkündete der russische Modder mit dem Nickname GoodNTS auf GTAForums.com das Ende seines Modprojekts Open 4, nachdem er eine Unterlassungserklärung vom GTA-Publisher Take-Two Interactive erhalten hat. Die Software Open 4 diente seit längerer Zeit als Fundament für zahlreiche Mods für Rockstar Games Titel wie GTA 4, GTA 5 und das 2012 veröffentlichte Max Payne. Der Modder, der im realen Leben Yuri heißt und das Open 4 Projekt lediglich in seiner Freizeit betreute, legt in seinem Forenpost stichpunktartig dar, was sich da eigentlich ereignet hat. Am 19. Mai erhielt er eine E-Mail des Rechtsbeistands von Take-Two Interactive in den USA, in dem er aufgefordert wurde, seine Arbeit sofort einzustellen und den Vertrieb von Open4 und des Mod-Projekts Liberty City in GTA 5 einzustellen. Auf Juris Anfrage hin, ihm detaillierte Informationen über diesen Sachverhalt zukommen zu lassen, wurde das per Mail zunächst bejaht. Allerdings folgten 2 Wochen Schweigen und dann eine Unterlassungserklärung einer Anwaltskanzlei, die Take-Two in Russland vertritt, an die Adresse seines Arbeitgebers. Nach langer Überlegung entschied er sich mit seinem Team, das Projekt einzustellen. Wer Open4 bereits installiert hat, kann das Tool seit dem neuesten Update nicht mehr nutzen. Während Take-Two bislang keinen Kommentar hierzu abgab, äußerte sich Rockstar Games gegenüber PC Gamer wie folgt, Zitat: Take-Twos Handeln zielt nicht spezifisch auf Singleplayer-Mods ab. Leider erlaubt Open4 jüngste schädliche Mods, die das Schikanieren anderer Spieler erlauben und die das Spielerlebnis von GTA Online für alle Beteiligten beeinträchtigen. Wir arbeiten daran, herauszufinden, wie wir die kreative Community ohne negative Auswirkungen auf unsere Spieler unterstützen können. Zitat Ende. Juri weist dieses konkrete Argument allerdings klar ab. In einer Mail an mich schreibt er, dass Open4 lediglich das Editieren der Spielarchive erlaubt. Demnach kann sein Tool diese Archive öffnen, aber nicht wieder verschlüsseln, um vom Spiel dann geladen zu werden. Um modifizierte Archive und Archive aus dem Mod-Ordner ins Spiel zu laden, bietet Open4 ein Plugin an, das mit einer Software namens ASI Loader arbeitet. Und diese ist zwingend notwendig, um dieses Plugin zu laden, und es sorgt in jedem Fall dafür, dass der Spieler keinen Zugriff auf GTA Online hat. Das wird ihm, sobald er den ASI-Loader benutzt, schlichtweg verwehrt. Es kann schon sein, erklärt Juri, dass es Wege gibt, den Online-Modus zu manipulieren. Es geht aber nicht, wenn man ausschließlich die von Open4 bereitgestellten Tools nutzt. Von Seiten Rockstar und Take-Two gibt es auf Nachfrage aktuell keine weiteren Statements zum Sachverhalt, und Juri selbst will zunächst auch erstmal abwarten. Im Forum schreibt er, dass das Take-Two-Schreiben weder von Rechtschreibkenntnissen noch von Technikverständnis zeugt. Er könne also vor Gericht ziehen und beweisen, dass Modding in diesem Fall unter den Fair-Use-Begriff fällt, aber das würde ihn Monate kosten, viel Aufwand bedeuten, und im besten Fall würde er mit einer schwarzen Null daraus hervorgehen. Er tut also zunächst nichts, ließ er uns wissen, und zwar solange Rockstar Games und Take-Two nicht ihre Strategie ändern. Stillstand beim Mod-Projekt also, Schweigen beim GTA-Hersteller und Entwickler, und die Community, die macht sich mit Negativ-Reviews auf Steam Luft oder unterschreibt eine Petition auf change.org, die aktuell bei über 67.000 Unterschriften steht. Oder sie tauscht sich auf gtaforums.com über verbliebene illegale Open4-Bezugsquellen aus oder spekuliert über die Ursachen und Wirkungen dieser plötzlichen und drastischen Unterbindung von Open4. Rockstar selbst erklärte ja, dass man es hier nicht auf Mods abgesehen hätte, und nur mit Open4 ist Online-Harassment ja nun nicht möglich. Der Foren-User Kirsty hat eine spannende Theorie. Nicht die Cheats und Hacks für GTA Online seien das Problem gewesen, sondern die Leaks zu kommenden DLCs. Infos dazu konnten findige User immer wieder vorab aus den Update-Dateien des Spiels extrahieren, und genau hier könnte Open4 eine Rolle gespielt haben. Hierauf soll auch der konkrete Text der Unterlassungserklärung deuten, der konkret das Entpacken der Spielerarchive, das Hinzufügen eigener oder modifizierter Inhalte ins Spiel oder das Extrahieren von Daten aus dem Spiel untersagt. Es ist eine vertrackte Situation, vor der die Modding-Community aktuell steht. Take-Two geht aktuell aktiv und hart gegen Modding-Projekte und Online-Cheater vor. Im Nachgang der Open-4-Sperrung stoppten Take-Two-Juristen etwa auch noch 3 weitere Cheat-Anbieter, die Hacks für den Online-Modus von GTA verkauften. Doch was bezweckt Take-Two hier? Sind es tatsächlich nur die Cheats und Hacks in den Online-Modi? Sind es die Leaks? Oder sichert man hier den fürs Frühjahr 2018 geplanten Launch von Red Dead Redemption 2 ab, das ja auch mit einem zentralen Online-Modus daherkommt? Kein GTA-Modder weiß aktuell, ob es ihn treffen könnte. Es existiert kein klares Regelwerk. Es bleibt also zu hoffen, dass Take-Two und Rockstar Games hierzu bald klare Aussagen treffen, klar Stellung beziehen und seinen Fans erklären, ob und in welcher Form Modding okay ist. Bis dahin dürfte die GTA-Modding-Szene in Schockstarre verharren. Man mag nun von Bethesdas Creation Club halten, was man will, damit hat der Publisher immerhin bewiesen, dass er sich wirklich Gedanken gemacht hat und die Rolle von Mods und User-Inhalten für sein Spiel erkannt hat. Ob Rockstar zu einer ähnlichen Einsicht kommt und Mods zukünftig zulässt, vielleicht sogar kuratiert und offiziell zum Bestandteil seiner Spiele macht, oder setzt man voll auf das Feature, das den Bethesda-Dauerbrennern Skyrim und Fallout 4 bislang fehlt, den beliebten Online-Modus und seine Microtransactions. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir das alles selbstverständlich in einer Magazinfolge aufgreifen. Apropos Neuigkeiten gibt es aktuell zum Thema Rundfunklizenz und Streamer. Gronkh braucht Rundfunklizenz für Twitch. Wie wir bereits vor einiger Zeit berichteten, forcieren die Landesmedienanstalten sowie deren Kommission für Zulassung und Aufsicht, ZAK, seit einigen Monaten die Anwendung des Rundfunkstaatsvertrags auf Streaming-Angebote. Nachdem das ZAK dem YouTuber Peter Smith, besser bekannt als PeteSmeet, im März zum Erwerb einer Rundfunklizenz für seine Twitch-Aktivitäten aufforderte, berichtet Gameswirtschaft.de nun, dass auch Erik Range, bekannt als der YouTube-Star Gronkh, eine ähnliche Forderung erhielt. Am 5. April wandte sich die Landesmedienanstalt NRW an Range, wies ihn darauf hin, dass sein Twitch-Sendebetrieb laut dem Rundfunkstaatsvertrag ein lizenzpflichtiges Rundfunkangebot ist und er deshalb eine Rundfunklizenz benötigt. Die Argumentation ist die gleiche wie beim Fall PeteSmeetTV. Range sendet live, sein Kommentar kann als redaktionelle Aufarbeitung gewertet werden, er kann technisch über 500 Zuschauer erreichen und er sendet regelmäßig. Er braucht also eine Rundfunklizenz, die mit einmaligen Kosten, einem erheblichen bürokratischen Aufwand und mit Limitierungen, etwa einem Sendeverbot für USK 18 Titel vor 22 Uhr verbunden ist. Anders als PeteSmeet, der sich dazu entschloss, den Twitch-Sendebetrieb freiwillig einzustellen, schaltete Range eine Anwaltskanzlei ein, die ihn in diesem Fall durch den Medienanwalt Jörg Schaller vertritt. Der versuchte zwischen Range und der Medienanstalt zu vermitteln. Seine Argumentation in einer Stellungnahme vom 2. Juni ist die, dass Range zwar durchschnittlich zweimal pro Woche streamt, aber keineswegs nach einem Sendeplan wie im TV und Radio. Seinen Streams fehlt ein festes zeitliches Schema, Termine werden nur auf Social Media oder gar nicht kommuniziert und geplante Streams fallen auch mal aus. Das spricht, so Schaller, deutlich gegen einen Sendeplan. Außerdem argumentiert Schaller, dass Range ja gar keinen Rundfunk betreibt, da er die Sendung ja nicht verbreite. Das übernimmt in technischer Hinsicht die Streaming-Plattform Twitch. Die übernimmt, wenn man im Vergleich TV hinzuzieht, also die Rolle des Senders. Und ist Twitch nicht ohnehin eine Form von Video on Demand? Und übertreibt es die Landesmedienanstalt hier nicht, indem sie die Gesetze strengstmöglich auslegt? Range und Schaller stellten letztendlich einen Antrag auf rundfunkrechtliche Unbedenklichkeit des Gronkh-Streaming-Angebots. Am 13. Juni erhielten sie eine Antwort von der Landesmedienanstalt, die weiterhin auf den Erwerb einer Rundfunklizenz für die Streams pocht und die nebenher fallen lässt, dass man derzeit die Einleitung eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens gegen Erik Range prüfe. Der soll sich nun bis zum 10. Juli dazu äußern, wie er nun weiter verfahren wolle. Wir bleiben dran und werden berichten, wenn es wieder Neuigkeiten zum Thema Streaming und Rundfunklizenz gibt. Und das machen wir doch gleich, denn es gibt Neuigkeiten. CDU und FDP wollen Lizenzpflicht für Streaming in NRW stoppen. Das geht aus dem Koalitionsvertrag für die Landesregierung hervor, die der designierte Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU und der FDP-Parteichef Christian Lindner am 16. Juni vorstellten. Unter dem Punkt privater und öffentlich-rechtlicher Rundfunk lesen wir, Zitat, die Verfahren zur Überprüfung öffentlich-rechtlicher Online-Angebote entwickeln wir im Sinne eines fairen Wettbewerbs weiter. Die Regeln für Streaming-Dienste passen wir an das digitale und konvergente Zeitalter an, in Klammern keine Lizenzpflicht. Zitat Ende. Details zum Wann und wie diese Regelanpassung und zum Einfluss auf die ganze Causa Range stehen bislang noch aus, aber klar ist, das Thema ist in der Politik angekommen und an Lösungsansätzen wird gearbeitet. Die Spielebranche und die neuen Medien sind dieses Jahr also ein Politikum und sicherlich auch Wahlkampfthema. Die Branchenverbände BIU und Game lobbyieren seit längerem für eine Gamesförderung in Deutschland und dieses Jahr wird die Spielemesse Gamescom in Köln am 22. August von niemandem geringeren als der Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet. Die Wahlprogramme werden aktuell geschmiedet oder sind bereits beschlossen. Die SPD erklärt etwa die Bedeutung des E-Sports in Deutschland. Die FDP spricht sich für Wirtschaftsförderungen, nicht nur bei Games, Crowdfunding und auch die Anerkennung von E-Sports als Sport aus. Andere Wahlprogramme schweigen sich derzeit zum Thema aus oder sind einfach noch nicht fertiggestellt. Bei diesem Themenkomplex verweisen wir gern auf die ausführliche und gut recherchierte Berichterstattung von Petra Fröhlich auf ihrer Website gameswirtschaft.de, auf der die ganze Meldung hier basiert. Dort gibt's dann sogar Kopien des Briefverkehrs zwischen Gronkh und der Landesmedienanstalt NRW zu sehen. Petra wollte mir nicht verraten, wie sie da rangekommen ist, es soll aber aufwendig gewesen sein. Wie immer gibt's weiterführende Links zu allen von mir genutzten Quellen im Beitrag zur Sendung auf www.gamespodcast.de. Weiter geht's mit dem letzten Update. IO Interactive behält Hitman-Lizenz. Nachdem der japanische Publisher Square Enix im Mai bekannt gab, sich vom dänischen Entwicklerstudio trennen zu wollen, herrschte lange Unklarheit über den Verbleib der Hitman-Lizenz. Am 16. Juni erklärte IO Interactive CEO Hakan Abrak, dass man sich erfolgreich mit Square Enix auf eine Übernahme des Studios durch dessen vorhandenes Management geeinigt habe. Die Lizenz für die Hitman-Reihe verbleibt bei IO, das nun offiziell ein komplett unabhängiges Studio ist. IO Interactive hat nun die volle Kontrolle über die Hitman-Marke und nutzte diese Freiheit zugleich, um die erste Episode der ab März 2016 Kapitel für Kapitel erschienenen Season 1 von Hitman als kostenlose, in vollem Umfang spielbare Demo zu veröffentlichen. Vor wenigen Tagen wurde außerdem im Rahmen eines Patches der umstrittene Denuvo-Kopierschutz aus der PC-Version des aktuellen Hitman entfernt. Allerdings ist es unklar, ob es sich hierbei um einen Bug oder ein Feature handelt. Hoffen wir Letzteres. Microtransactions in Two Worlds 2 aufgetaucht. Im Open-World-Rollenspiel Two Worlds 2, das Ende 2010 erschien, tauchte nach einem jüngsten Update Mitte Juni plötzlich ein neuer Menüpunkt namens Marktplatz im Hauptmenü auf. Dort konnte man neuerdings diverse Ingame-Inhalte kaufen. Über 6 Jahre nach dem Release erhielt das Spiel also Microtransactions. Hinzu kommt die Tatsache, dass man mit dem Update auch den Zugriff auf die Entwicklerkonsole im Spiel verlor, mit der die Spieler bisher cheaten konnten. Das Update erschien übrigens nicht von ungefähr, sondern zeitgleich zum Release der neuen Solo-Erweiterung Call of the Tenebrae, die bald auch als Standalone-Version erscheinen wird. Wenige Tage später wurde die Konsole aufgrund des lautstarken Negativ-Feedbacks der User allerdings wieder aktiviert. Der Ingame-Shop bleibt. Und wir staunten darüber, wie sich ein Spiel so lange nach dem Release noch derart verändert, und fragten beim Publisher Topware Interactive nach. Dessen Geschäftsführer Dirk Hassinger antwortete prompt und erklärte uns, dass man eben auch die Basisversion von Two Worlds 2 mit dem im Rahmen der DLC-Entwicklung gemachten Engine-Verbesserungen wie HD-Interface, mehr Sichtweite sowie die Unterstützung für mehr Lichtquellen, komplexere 3D-Objekte und größere Texturen geupdatet habe, und zwar kostenlos, auch ohne Kauf des DLCs. Im Rahmen dieses Updates wurden dann auch die Achievements aus der Xbox-Fassung des Spiels als Steam Achievements integriert, was zum Originalrelease des Spiels 2010 für PC nicht möglich gewesen sein soll. Im gleichen Schritt habe man dann auch die Konsole abgeschaltet, da die eigentlich zur Entwicklerumgebung gehört. Aufgrund des User-Feedbacks habe man sie aber 2 Tage später wieder aktiviert. Die Aufregung um den Shop kann Dirk Hassinger aber nicht verstehen. Zitat: Beim Community Market können die Spieler Consumables mit ihrem Steam Wallet erwerben. Bei Xbox Live gab es dieses Feature in Two Worlds 2 bereits seit 2010. Diese Consumables sind allerdings nicht zum Spielen notwendig. Man könnte sie auch bezahltes Cheaten nennen. Ob man Cheaten, Lösungsbücher, kostenlos oder bezahlt oder Spielen im God-Mode nun gut oder schlecht findet, kann jeder selber entscheiden. Ich kann jedoch bestätigen, dass sowohl bei der Xbox-Version als auch bei der Steam-Version einige Spieler Heiltränke, Mana-Potions und ähnliches kaufen. Ob diese dafür nun eigenes Geld ausgeben oder ob sie sich das Steam-Wallet vorher mit Trading-Cards erspielen, ist ebenfalls deren Entscheidung. Zitat Ende. Er unterstreicht außerdem, dass Two Worlds 2 in keiner Weise verändert wurde, etwa beim Balancing, und kann die Aufregung um die Sache einfach nicht verstehen. Aber was erwartet sich Topware eigentlich von diesem Store? Dirk schreibt uns hierzu, Zitat: Wir denken, auf Steam wird der Community Market, also der Verkauf von Consumables durch Mikrotransaktionen, ähnlich wie auf Xbox Live, ein paar 100 € Umsatz pro Woche bringen. Also nicht besonders viel, weil man sie eigentlich nicht braucht. In den ersten paar Tagen war das auch genauso wie erwartet. Für Two Worlds 2 spielt das eine untergeordnete Rolle. Die Haupteinnahmen kommen von Verkäufen des Spiels und der Add-ons. Zitat Ende. Und was die Add-ons angeht, will Topware weiter umtriebig sein und hat bereits 2 weitere Multiplayer-DLCs sowie einen zusätzlichen Story-DLC in Arbeit. Man plane aber keineswegs die Umwandlung des Spiels zum Free-to-Play-Spiel oder Games as a Service oder irgendwas in der Art. Als wir Dirk dann noch um ein Statement für verärgerte User bitten, antwortet er ganz trocken: Bitte einfach den neuen Menüpunkt Community Market ignorieren. Manche Spieler mögen das Feature. Das war es mit den Magazinthemen für diese Ausgabe. Bevor ich wie gewohnt mit den wichtigsten Releases der nächsten Wochen ende, möchte ich mal was Neues ausprobieren und einen kurzen Blick auf ein paar Zahlen werfen, konkret ein paar Spieleverkaufszahlen. Aber nicht aus Deutschland oder Europa, sondern Japan. Die dort wöchentlich vom Forschungsinstitut Media Create veröffentlichten Verkaufszahlen lassen einen interessanten Blick auf den sehr eigenwilligen Japan-Markt zu. Die neuesten Infos gibt es zur Woche vom 12. bis 18. Juni, und in der Zeit gab es nur einen Neuansteiger in den Charts. Der landete dann aber mit knapp über 100.000 verkauften Einheiten direkt auf Platz 1, Nintendos Switch-Prügelspiel ARMS. Auf Platz 2 und 3 finden wir ebenfalls Switch-Spiele, nämlich Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beide Titel verkaufen sich insgesamt schon über 500.000 Mal für die Switch, und in Japan liegt Mario Kart 8 knapp vor Zelda. Platz 4 geht immer noch an Nintendo und an Capcom. Monster Hunter Double Cross für 3DS, nur 8.638 Versionen gingen in der Woche über den Ladentisch. Insgesamt sind es nun aber über 1,5 Millionen. Auf Platz 5 das erste PS4-Spiel, das Prügelspiel Tekken 7 aus dem Hause Bandai Namco. Dahinter das Rollenspiel Ys 8 Lacrimosa of Dana für PS4, dann Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X für 3DS, ein Sammelkarten-Duellspiel. Auf Platz 8 dann das erste westliche Spiel und das einzige in den Top 10 in Japan, GTA 5 für die PS4. Das nächste westliche Spiel ist dann erst Minecraft auf Platz 11 und zwar als die Version für PS Vita. Ja, der PlayStation Handheld in Japan lebt er noch. Der Vollständigkeit halber hier schnell noch die Plätze 9 und 10. Auf Platz 9 Nier Automata für die PS4 und Pokémon Sonne und Mond für den 3DS auf Platz 10, das mittlerweile über 3,1 Millionen Mal verkauft wurde. Wow, kein Wunder also, dass Nintendo im Rahmen der E3 bekräftigte, den 3DS noch bis nach 2018 zu unterstützen. Schließlich ist der Handheld auch die derzeit meistverkaufte Spieleplattform in Japan. 22,8 Millionen davon wurden bislang verkauft. Auf Platz 2 folgt die PS3 mit knapp 10,5 Millionen, dann die PS Vita mit 5,6 Millionen, PS4 und PS4 Pro erreichen 4,85 Millionen, die Wii U schafft's auf 3,3 Millionen und Nintendos neue Switch hat immerhin 991.000 geschafft. Microsofts Xbox One gibt's dann auch noch mit insgesamt verkauft 79.797. Ich hoffe, diese kleine Zahlenspielerei war interessant zum Zuhören. Beim Schreiben wirkte das wie eine gute Idee. Ich bin gespannt, was ihr, liebe Hörer, davon haltet. Gern suche ich für jede Folge eine interessante Statistik oder irgendwelche aktuellen Verkaufszahlen raus und drösel die ganzen etwas auf. Wer hierzu eine Meinung hat, der trägt sie bitte, bitte, bitte unter forum.gamespodcast.de im weltbesten Spieleforum vor. Ich bin schon gespannt. Und bevor wir jetzt zu den Release-Terminen kommen, noch eine ganz kleine Last-Minute-Einfügung in dieses Magazin. Das spreche ich auch schnell ganz frei ein, weil es mir jetzt erst aufgefallen ist. Ein Programmhinweis, nicht in eigener Sache, sondern einfach für etwas, was mich persönlich begeistert und interessiert und woran ich jedes Jahr viel Freude habe. Und zwar findet vom 2. bis 9. Juli der Speed Running Charity Marathon Summer Games Done Quickstand. Das ist eine halbjährliche Veranstaltung, die findet einmal im Sommer und einmal im Winter statt. Da wird einige Tage lang ununterbrochen gestreamt und zwar nichts anderes als Speedruns. Kommentierte Speedruns, Speedruns, bei denen man auch noch spenden kann. Da werden stets Spenden für eine Charity gesammelt. Die aktuelle weiß ich nicht, das ist mir aber auch gerade wurscht. Bemerkenswert finde ich einfach nur, dass praktisch eine Woche lang ähnlich wie auf einem Fernsehsender Speedruns zu sehen sind. Und das ist unglaublich faszinierend. Man sieht Spiele, die man kennt, Spiele, die man noch nie gesehen hat und Spiele, die in jedem Fall auf eine Art und Weise gespielt werden, wie man sie als Normalo noch nie gesehen hat. Und das ist sowohl toll, um geliebte Klassiker in völlig neuem Licht zu sehen, um krude Nischen-Games kennenzulernen oder um einfach mal reinzuseppen, wenn einem langweilig ist und das Fernsehen oder andere Unterhaltungsangebote gerade nichts bieten. Ich finde, das ist ein toller kleiner Einblick in eine der Nischen des Gaming-Hobbys. Wer dazu mehr wissen will, einfach auf gamesdonequick.com schauen. Da gibt's inzwischen auch schon einen Ablaufplan mit der Liste aller Spiele und weitere Informationen zu der Veranstaltung und dem ganzen Charity-Aspekt. Zu sehen wird's dann auf Twitch sein. Und nun, wie gewohnt, zum Schluss die wichtigsten Releases der kommenden Wochen. Freilich ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder sonst irgendwas. Und obendrein herrscht Sommerloch. Wirklich viele spannende Releases gibt es nicht, aber naja, immerhin. Am 27. Juni erscheint ein bisschen was, zum Beispiel The Golf Club 2 für PC, PS4 und Xbox One. Eine Simulation des Golfsports, vielleicht ganz spannend für Freunde von eben jenem. Am gleichen Tag landet außerdem die Online-Weltraum-Sandbox Elite Dangerous endlich auf der PS4 für PC und Xbox One ist sie längst erschienen. Und ein paar weitere Spiele gibt's am 30. Juni, da kommt etwa das PS4-Remake der Crash Bandicoot-Spiele als Insane-Trilogie raus. Oder Valkyria Revolution für PS4, PS Vita und Xbox One. Das ist der vierte Teil der beliebten Action-Rollenspielreihe aus Japan, da kennt man sicherlich Valkyria Chronicles. Und dann gibt's dann außerdem noch Micro Machines World Series für PC, PS4 und Xbox One, wo man mit winzigen Autos aus der Vogelperspektive Rennen fährt. Das ist etwas, was ich schon als kleiner Zocker gekannt habe. Ach ja. Mehr will das blöde Sommerloch nicht wirklich hergeben, aber es ist ja eh gerade Steam Sale und obendrein herrscht draußen Sommer. Ich für meinen Teil werde diesen Umstand nutzen und die ein oder andere analoge Spielidee ausprobieren, draußen und mit lokalen Mehrspieler. Ich hoffe, ihr habt ebenfalls ein paar schöne sonnige Tage, liebe Hörer. Das war's jetzt wirklich mit der Sendung für diese Ausgabe. Das nächste Magazin ist dann in circa 2 Wochen auf Sendung. Bis dahin eine schöne Zeit und danke fürs Zuhören.